Experimentalität. Experimente zwischen Kunst und Wissenschaft. Das war der Titel. Ihr erinnert euch? Experimentalität. Wir haben gar nicht mehr so viel darüber gesprochen. Experimentalität. Was? Also, dieses Wort gibt's offensichtlich in der Form nicht. Oder es ist nicht gebräuchlich. Experimentalität. Der klang schon, ne? Experimentalität. Gut, herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung. Experimentalität. Experimente zwischen Kunst und Wissenschaft. Im Wintersemester 2020-21 an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim. Mein Name ist Moritz Klenk und herzlich willkommen. Das ist die dritte Folge, also die dritte Vorlesung. In den letzten beiden Folgen habe ich versucht, euch die Begriffe von Experiment, ja, also Experiment zwischen den verschiedenen Disziplinen, in den verschiedenen Disziplinen, als wissenschaftliches, als Forschungsinstrument, ja, als Mittel der Erkenntnisgewinnung, des Fragens, ja, der Welterschließung, euch den Begriff zumindest so ein bisschen auseinanderzunehmen, auseinanderzulegen, vor euch quasi auseinanderzulegen, damit ihr damit selbst anfangen könnt zu basteln, zu denken, zu arbeiten. Und im letzten, in der letzten Folge, nochmal genauer eingegangen, bin ich dann auf den Begriff des Experimentalsystems, Experimentalkulturen. Und zwar diese Begriffe, ihr erinnert euch, von Hans-Jörg Reinberger. Ich sage das nur als Rückblick und den Faden wieder aufzunehmen. Ja? Den Faden, der quasi den Zusammenhang dieser Veranstaltung selbst immer wieder als ein zu weiter zu spinnendes, weiter zu tragendes Denken, ein weiter zu entwickelndes Denken begreift. Also von hypothesentestenden und explorativen Experimenten, das war die Unterscheidung aus der ersten Folge, zu den Experimenten als Unterschieden zwischen epistemischen Dingen und technischen Objekten. Also den technischen Bedingungen der epistemischen Dinge. Ihr erinnert euch, der Begriff des Experimentalsystems. Also ein Experimentalsystem als die kleinstmögliche Einheit, Forschungseinheit. Also eben nicht von Experimenten zu sprechen, denn von einzelnen Experimenten zu sprechen ergibt so wenig Sinn. Was ein Experiment war, was es bedeutet, hervorbringt, ja, was dabei entsteht, erkannt und verstanden werden kann. Das zeigt sich nämlich immer erst im nächsten Experiment. Und insofern sind die Zusammenhänge, von denen wir sprechen, von denen ich versucht habe, euch mit Hans-Jörg Reinberger zu berichten, sind immer Experimentalsysteme, also solche Zusammenhänge, ja, systematische Zusammenhänge, Systeme, die man selber baut und damit fast als Maschinen begreifen kann, diese Maschinenmetapher. Die ist schon mehrfach aufgetaucht. Also, wenn man das so begreift, dann wird das auch nochmal anschaulicher, greifbarer. Ja. Also, Experimentalsysteme. Und Experimentalsysteme, das waren die Begriffe von letzter Woche, unterscheiden jetzt in sich als ihre Momente, als ihre zwei Dimensionen sozusagen, nach Hans-Jörg Reinberger, das epistemische Ding oder das Wissenschaftsobjekt, also das Erkenntnisobjekt. Ja, wenn man das jetzt nicht nur auf Wissenschaft beziehen will, sondern weiterdenkt, das Erkenntnisobjekt und technologische Objekte. Also damit gemeint sind dann alle Apparaturen und Maschinen und Werkzeuge, aber auch Begriffe und Theorien und die Frequenz, der Aufbau, die Struktur, die Handhabung, ja, alles, was man in dieses Experiment als eine Art Vorgabe oder als eine Art Hilfsmittel hinzuzieht, einbaut, diesem Experimentalsystem eine Form zu geben. Und diese Form selbst dient dazu, das greifbar zu machen, was immer abwesend, immer ungreifbar bleibt, ja, was sich immer entzieht, aber worum es eigentlich geht, nämlich das Objekt, also das Wissenschaftsobjekt, das Ding der Erkenntnis, der Gegenstand der Erkenntnis, eben das epistemische Ding. Und selbst Experimentalsysteme, die ja schon über das Einzelexperiment hinausgehen, stehen wiederum in einem Kontext, schließen sich wieder zusammen. Ja, Hans-Jörg Reinberger denkt das weiter, dann in Ensembles von Experimentalsystemen, also verschiedene Anordnungen, verschiedene Experimentalsysteme, die zusammen eine Art von Zusammenhang, also eine Art von verwandten Fragebewegungen beispielsweise darstellen und diese wiederum zu ganzen Experimentalkulturen, ja, also so ganz großen Netzwerken von Traditionen experimenteller Forschung oder experimentellen Arbeitens, Experimentalkulturen. In den letzten beiden Folgen der Vorlesung habe ich im Wesentlichen über Experimente und Experimentalsysteme, also und damit über Begriffe der Wissenschaft gesprochen, wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion. Experimente verstanden als eben Instrumente, Einrichtungen wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion. Ja, sogar fast schon idealtypisch repräsentierend die wissenschaftliche Form der Erkenntnisproduktion schlechthin. Zugleich geht es in dieser Vorlesung ja um Experimente zwischen Kunst und Wissenschaft. Um die ersten Bestimmungen von Experiment, Experimentalsystem jetzt in diesem ersten Teil der Veranstaltung weiterzudenken, möchte ich heute auf einen ganz wesentlichen Begriff zu sprechen kommen, nämlich den Begriff der Experimentalität. Der Leitbegriff, sozusagen der Begriff dieser Veranstaltung schlechthin. Experimentalität ist ganz offensichtlich eine Wortschöpfung. Also verbindet die Begriffe, die Worte Experiment und Mentalität. Der Mentalitätsbegriff nun ist durchaus problematisch. Von dem kann man halten, was man will. Ja? Also man kann ihn auch ablehnen, denn Mentalität ist oft nichts weiter als eine Maskierung oder eine Art pseudowissenschaftlicher Ausdruck für so etwas wie ein Stereotyp gegenüber anderen. Also eine Mentalität wird jemandem meistens zugeschrieben. Aber man weiß gar nicht, was das genau sein soll, eine Mentalität, ja? Also eine Art Geisteszustand, eine Art geistige Haltung vielleicht, ja. Aber dahinter verbirgt sich ganz selten etwas, was man wirklich verlässlich benennen, zeigen, ja, kann oder erfahren. Meistens verbergen sich dahinter Vorurteile. Eine so und so geartete Mentalität, ja. Das ist meist eine grobe und fast immer unzulässige Verallgemeinerung. Der Begriff ist tatsächlich für mich deswegen auch belastet. Zugleich in der Verbindung von Experimentalität habe ich den Eindruck, gewinnt dieser Mentalitätsbegriff nochmal so eine ganz eigene Dynamik. Er wird praktisch in dieser Verbindung mit Experiment wie aufgesprengt, in Frage gestellt, ganz neu gedacht. Oder man kann ihn ganz neu denken. Experimentalität. Hans-Jörg Reinberger hat einen kleinen Gesprächeband veröffentlicht, 2018, mit eben diesem Titel. Experimentalität. Gespräche über Labor, Atelier und Archiv, heißt der Untertitel. Und in dem einleitenden Vorwort definiert er Experimentalität wie folgt. Ich zitiere Hans-Jörg Reinberger. Er schreibt hier: Experimentalität ist aber mehr als ein Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Es geht letztlich um eine Lebensform, die sich dem Unvorwegnehmbaren stellt und es als dauernde Herausforderung begreift. Sie meint eine nach vorne offene Lebensform, die sich beständig abstößt vom Gegebenen, ohne sich des Punktes gewiss sein zu können, zu dem sie führen wird. Das verleiht der Sache ihren Reiz. Soweit Reinberger. Zur Experimentalität. Was meint Experimentalität als Lebensform? Was soll das denn mit Wissenschaft zu tun haben? Mit Wissenschaft und Kunst, gut, mit Kunst vielleicht noch, aber mit Wissenschaft, Lebensform? Wenn man von Wissenschaft spricht, gerade von wissenschaftlicher Erkenntnis oder noch stärker von wissenschaftlicher Wahrheit. Und das spricht man ja zurzeit ganz in ganz unterschiedlichen Kontexten, sei es, wenn es um aktuelle Ergebnisse aus der Virologie oder aus der Epidemiologie geht oder wenn es um Klimawandel und die Folgen geht. Ja? Also wenn von Wissenschaft und wissenschaftlicher Wahrheit die Rede ist, dann nimmt man gemeinhin an, dass sich die Fragen des Lebens, des Alltags, ja, individueller Schicksale darin kaum abbilden lassen, darin quasi wie keine Rolle zu spielen scheinen. Man muss Wissenschaft als einen eigenen Bereich begreifen, als eine eigene Sinnsphäre sozusagen, also ein Bereich einer eigenen Logik. Wissenschaftliche Wahrheit funktioniert, Wissenschaft und wissenschaftliche Wahrheit funktioniert nach ihrer eigenen Logik. Die Fragen des Lebens, noch dazu die Fragen des alltäglichen Lebens, spielen kaum eine Rolle, oder es sei denn als Gegenstände, also als Gegenstände wissenschaftlicher Forschung, die sich eben mit dem Leben der Einzelnen oder dem Leben der vielen beschäftigt. Leben und Wissenschaft scheinen wie so exklusive Bereiche, Sinndimensionen zu sein. Wenn wir über Leben sprechen, sprechen wir eben nicht über Wissenschaft und umgekehrt. Und Gleiches gilt in gewisser Weise auch immer wieder von, wenn man von Kunst spricht. Wenn man von Kunst spricht, dann mag man damit eine eigene Dimension, einen eigenen Bereich meinen. Künstlerischer Ausdrucksfähigkeit, künstlerischen Schaffens. Aber man meint nicht das Gewöhnliche, das bloß Alltägliche. Man meint eben nicht das, was einfach so abfällt, was so geschieht, sondern man meint einen Bereich, der sich selbst hervorbringt, der sich also aus sich selbst hervorbringt, der sich vielleicht sogar gegen das Leben, also gegen das Alltägliche, beweisen muss, der sich von diesem zu unterscheiden sucht und als diesen Unterschied, als etwas, das diesen Unterschied überhaupt erst mit hervorbringt, hervorbringt. Das heißt, auch da spielt das Leben vermeintlich kaum eine Rolle. Klar, es gibt Ausdrücke, die das zusammennehmen, wenn man von Lebenskünstlern spricht. Und dann meint man Menschen, deren Lebensführung meistens eher abwertend als chaotisch wahrgenommen wird und bei denen man sich von außen betrachtet, wundert, wie sie wohl das alles schaffen mögen. Oder man meint das tatsächlich aufwertend, also mit einer gewissen Form von Respekt und fragt sich, wie das denn alles möglich ist und betont damit so eine Art kreative Dimension der Lebensführung. Aber dass man wirklich von Kunst spricht, ist eher selten im Kontext von Leben. Leben, Kunst und Wissenschaft. Das mögen so 30 eigentlich ganz fast ausschließende Bereiche sein. Was heißt das jetzt also, wenn wir von Experimentalität als einer Lebensform sprechen? Im Bereich der Kunst kann man das noch sehr viel radikaler denken. Im Bereich der Kunst ist es, wenn überhaupt, also gleich mein Argument von gerade zurücknehmend, sehr viel etablierter, das Leben und die Kunst zusammenzudenken. Und zwar nicht nur in der Figur des Lebenskünstlers, der Lebenskünstlerin, sondern auch im Hinblick auf das eigene Leben, die eigene Person, das eigene Dasein als Gesamtkunstwerk zu begreifen. Leben, Kunst und Lebenskunst quasi in so einer Totalität zu verstehen und zu praktizieren. Ich empfehle euch für wenn euch das interessiert, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka von der Universität der Künste, den ich schon bei der Experimentalitätsvorlesung von letztem Semester empfohlen habe, aber den ich jetzt nochmal empfehle mit einer kleinen Serie als Nachbereitung zu einer Vorlesung, die er im Wintersemester 2017-2018 gehalten hat, mit dem Titel Leben, Kunst, Lebenskunst. Hört euch diese kurzen, kleinen Nachbesprechungen der einzelnen Vorlesungen doch einfach mal an, wenn euch das interessiert. Und ihr findet dort auch ganz viele Verweise auf Material für Künstlerinnen und Künstler, die genau das versuchen, die genau also diese Lebensführung, Lebenskunst als Kunst begreifen. Und dann wird das nicht mehr so fremd, dann wird aber zugleich auch diese strikte Unterscheidung zwischen Leben und Kunst, zwischen Kunst als dieser vermeintlich höheren Sphäre, ja, dieser höheren Form der Bildung, der Kultur, ja, etwas, in dem der Mensch über sich hinauswächst, in dem er sich auch sozusagen in seinem Anspruch über sein natürliches, vielleicht auch sein biologisches, auf jeden Fall sein Lebendigsein hinaussetzt. Indem er sich damit möglicherweise auch kritisch auseinandersetzt, daran arbeitet und in diesem Tätigsein, in diesem Hervorbringen, in diesem über sich selbst hinauswachsen, dann etwas wie Kunst hervorbringt. Kunst aber, die, und das wäre sozusagen ein erster Hinweis auf die Frage der heutigen Vorlesung, Kunst aber, die in einem unauflösbaren Bezug, wie verwoben, mit jenem des Lebens, mit jenem Sinnbereich des Lebens, und zwar durchaus auch des Alltäglichen, also das, wenn man das so abwertend betrachtet, dem Alltäglichen, bloß alltäglichen Leben, verwoben, mit diesem Bezug unauflösbar verbunden ist. Kunst also, die sich in diesem Leben und durch dieses Leben durchzogen, von diesem Leben durchzogen und in diesem Leben ereignet. Leben, Kunst, Lebenskunst. Die Links, wie immer, in den Shownotes zur heutigen Folge. Was für die Kunst gilt, mag noch nicht selbstverständlich für andere Bereiche auch gelten können. Denn wesentlich für die Kunst ist, oder kann man zumindest betrachten, ist, dass sie in Frage stellt, die Realität in Frage stellt, in der wir leben, die uns umgibt, die wir erzeugen. Also gerade in Frage stellt, was beispielsweise auch unsere Realität des Alltags, des Lebens bestimmt. Insofern ist also Kunst immer schon ein realitätskritischer oder ein solches aus den Angeln hebender Zusammenhang, der sich selbstverständlich auf auch die alltäglichen Phänomene beziehen kann. Wenn allerdings diese Idee der Kunst, diese Form des künstlerischen Tätigseins sich auf das Leben selbst richtet, dann geschieht eine Art von Verschlaufung oder Reflexivität, also eine Rückbindung. Die Unterscheidung des Lebens und der Kunst tritt dann in quasi die Kunst wieder ein, als Lebenskunst. Diese Unterscheidung selbst stellt sich in Frage, hebt sich auf und transformiert sich in etwas, was einen Umgang findet, was das Leben selbst dann ermöglicht, als Kunst zu betrachten. Das Leben als Kunst zu betrachten, das eigene Leben als Kunst zu betrachten. Das eigene Leben aber darüber hinaus auch als den Kontext, den Rahmen, den Ort, die Zeit, die Relevanz und die eigene Subjektivität einbringend, dieser schöpferischen Tätigkeit zu verstehen. Das eigene Leben als den Kontext, als den Wirkzusammenhang, als den Ort, als vielleicht auch das eigene Atelier, als den eigenen Gegenstand, als das eigene Werk zu begreifen, in all diesen Facetten. In gewisser Weise könnte man annehmen, alle Menschen sind in dieser Hinsicht Künstlerinnen und Künstler. Eine Formel, die Joseph Beuys geprägt hat. Jeder Mensch ist ein Künstler. Und diese Künstlerinnen und Künstler, die wir alle sind, nach Joseph Beuys, arbeiten wir zusammen an dem, was er eine soziale Plastik nennt. Und diese soziale Plastik ist tatsächlich dieses Leben noch weiter gefasst, als ein soziales Zusammenleben gedacht. die künstlerische, schöpferische, kreative Tätigkeit, dieses Seins in Gesellschaft, in Kultur, in diesen Kontexten verbunden und sich immer wieder widerständig gegen die Bedingungen, gegen die Gegebenheiten, eigentlich sich widersetzend, aufbegehrend, in Frage stellend und immer wieder schöpferisch, hervorbringend, Neues hervorbringend, sich damit auseinanderzusetzen, das ist nichts anderes nach Beuys, nichts anderes als eine künstlerische Form, eine künstlerische Lebensform. Wenn nun das Leben und die Kunst vielleicht nur zunächst so scheinen, als wären sie inkompatibel, als wären sie sich ausschließende Sphären, vielleicht nur auch von einem falschen, ideologischen Kunstbegriff aus betrachtet, der Kunst als etwas, das in Museen steht und nur als dieses, das in Museen steht und das man kaufen kann, möglicherweise auf dem Kunstmarkt betrachtet. Wenn also Kunst und Leben zusammen gedacht, zusammen praktiziert, gemacht werden kann, gilt Gleiches auch für Wissenschaft. Leben und Wissenschaft lässt sich selbstverständlich auch wie Kunst zusammendenken, insofern als das Leben Gegenstand von Wissenschaft wie von Kunst sein kann. Auch Wissenschaft kann das Leben erforschen. Ja. Die verschiedenste Fächer widmen sich mit Aspekten des Lebens, sei es dem biologischen in der Biologie, sei es dem sozialen in der Soziologie, in der Ethnologie, Anthropologie, sei es dem kulturellen Dasein in den Kulturwissenschaften und so weiter. Die Alltagslebenswelt der Menschen ist eine wesentliche Bezugsgröße für Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften. Ein Gegenstandsfeld für viele Disziplinen. Aber zugleich ist das ja nicht gemeint. Was dann? Umgekehrt betrachtet. Klar, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leben auch. Wissenschaft ist auch eine Form des Tätigseins, die zum Leben gehört von Menschen, zum täglichen Leben. Wissenschaft selbst ist eine Form, sein Leben zu gestalten. Wissenschaft als Beruf, so heißt der Titel eines berühmten Aufsatzes von Max Weber. Wissenschaft als Beruf, aber zugleich eben auch mehr. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leben. Sie haben ein Leben neben der Wissenschaft, so denkt man. Neben der Wissenschaft, wie absurd ist das denn? Aber das ist Realität. Das ist das, was man lernt im Studium an Universitäten und Hochschulen, dass Wissenschaft und das Leben doch bitte fein säuberlich zu trennen sind. Bring doch nicht dein Leben mit ins Seminar. Was hat das Leben denn für diese Vorlesung, für diese Hausarbeit, für diese Abschlussarbeit, für diese Forschungsarbeit? Was hat das denn damit zu tun? Wir erforschen doch nicht dein Leben. Oder? Und trotzdem, wir leben. Ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leben. Wir haben Alltag, alltägliche Zusammenhänge. Wir müssen dies tun und jenes. Einkaufen, die Besorgungen des alltäglichen Lebens verrichten, aufräumen, ja, putzen, sauber machen, reparieren. Wir müssen gesund bleiben und, wenn wir krank sind, wieder gesund werden. Wir müssen uns ausruhen, wir haben soziale Kontakte, wir pflegen Beziehungen, wir sind traurig, wir sind verletzt, wir sind verliebt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Menschen mit Leben. Und dieses Leben nimmt überhaupt keine Rücksicht darauf, dass es aus wissenschaftlicher Perspektive keine Rolle zu spielen hat, keine Rolle spielen sollte, dass es nichts in der Wissenschaft verloren hat. Das Leben nimmt darauf keine Rücksicht. Aber umso mehr wissenschaftliche Bemühungen Die Theorie, die Methode, frei von dem vermeintlich bloß subjektiven Einfluss der Forscherin und des Forschers, den eigenen idiosynkratischen, ganz persönlichen Prägungen, Neigungen, Leidenschaften und so weiter freizuhalten. Das verfälscht die Untersuchung, das verfälscht die Forschung. So gilt zumindest die Annahme. Ich halte diese Einstellung und diese Perspektive auf Wissenschaft, diese Überzeugung, dass die Wissenschaft und das Leben voneinander zu trennen sein sollen, dass das eine im anderen nichts verloren hat, dass es strikt zu trennende, zu unterscheidende Bereiche sind. Ich halte das und das, ich sage das so deutlich, weil das so entscheidend, so wichtig ist, ich halte das für schlicht falsch. Es ist falsch, es ist reine Ideologie. Es ist eine Ideologie eines wissenschaftlichen Wahrheitsbegriffes, der meines Erachtens sich selbst in sein Gegenteil kehrt, zur Unwahrheit wird und wissenschaftliche Wahrheit, wissenschaftliche Erkenntnis immer und notwendig zur Unwahrheit drängt, wenn sie denn unter solchen Prämissen versucht wird, errungen zu werden, herausgefunden zu werden. Wenn sie also möglichst rein und möglichst sauber von jenen Verschmutzungen des Lebens derjenigen, die diese Forschung unternehmen, gehalten werden soll. Unter solchen Bedingungen wird Wissenschaft und Forschung zu einem vermeintlich reinen, aber zu einem realitätsfreien, zu einem unwirklichen, zu einem falschen Sinnzusammenhang. Eine solche wissenschaftliche Wahrheit, eine solche vermeintlich reine wissenschaftliche Wahrheit ist keine Wahrheit, sondern Falschheit. Das ließe sich jetzt an vielen Gegenständen und Forschungsfragen, möglichen Forschungsbereichen zeigen. Ja, sei es einer Forschung zum Bildungssystem, die keine Unterschiede zwischen den Forscherinnen, keine Situation der Forscherinnen selbst mit in Betracht ziehen. Sei es eine Forschung zur Arbeitssituation in der Wissenschaft selbst, die nicht in Rechnung stellt, dass die Forschung geleistet wird von prekär Beschäftigten an Universitäten und Hochschulen ohne Perspektive auf eine Festanstellung, ohne Perspektive für ihr eigenes Leben. Eine wissenschaftliche Untersuchung zu wirtschaftlichen Zusammenhängen, die nicht in Rechnung stellt, dass diese so untersuchten Zusammenhänge ausbeuterische Zusammenhänge sind. Wissenschaftliche Forschung zu Klimafolgen, die nicht in Rechnung stellt, dass genau solche Zusammenhänge leiderzeugende, leidhervorbringende Zusammenhänge sind. Etwas, was sich dann Forschung nennt und auf einen neutralen, distanzierten Beobachtungspunkt zurückzieht und sagt, ich habe mit den wertenden, mit den normativen Aspekten dieser Fragestellung nichts zu tun. Ich bin ja nur Wissenschaftlerin, ich bin ja nur Wissenschaftler, ich beobachte das eben von der wissenschaftlichen Perspektive aus. Mag recht haben, insofern als dass wissenschaftliche Diskurse so funktionieren, aber man verfehlt notwendig den Gegenstand. Ohne dass ich das noch weiter ausführen könnte an dieser Stelle, soll das nur markieren, die Perspektive oder den theoretischen, also den kritisch-theoretischen Zusammenhang, aus dem heraus ich auch in dieser Vorlesung zum Thema der Experimentalität formuliere. Das ist der Denkzusammenhang, den ich euch anbieten kann, den ich euch vorstellen kann, mit dem ich euch hier sprechend für euch, vor euch versuche zu denken und diese Fragen der Experimentalität, der Experimente zwischen Kunst und Wissenschaft zu denken versuche. Zurück zu Experimenten. Experimentalität als Lebensform. Wenn das noch zu abstrakt wirkt, die Fragen zu Leben und Kunst oder Leben und Wissenschaft, die Fragen, inwiefern das Leben eine Rolle in der Wissenschaft spielt und spielen muss, inwiefern die Lebensbedingungen, die ganz konkreten Lebensbedingungen, das alltägliche Leben, die Wissenschaft durch und durch durchzieht, bestimmt gestaltet, in jeder einzelnen Forschung, in jedem einzelnen Tag, in jedem einzelnen als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler tätig seins. wem das noch zu abstrakt ist. Dem hilft vielleicht der Blick zum Experiment. Reinberger formuliert ja die Lebensform, um die es hier geht, eben nicht als bloß ein Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Es geht letztlich um eine Lebensform, die sich dem Unvorwegnehmbaren stellt und es als dauernde Herausforderung begreift. Das Unvorwegnehmbare ist immer unvorwegnehmbar, in welchen Kontexten auch immer es auftritt. Das mag nicht nur die Wissenschaft betreffen, die noch nicht weiß, was sie zu wissen sich vorgenommen hat, die das ja noch nicht mal wissen kann und genau darin eigentlich ihr Bezugsproblem sieht, also in jenen epistemischen Dingen. Das Unvorwegnehmbare tritt aber ständig auf, in unserem Leben, in der Gesellschaft, in dem nicht wissen können, was die Zukunft bringt. Das Unvorwegnehmbare, auch immer das als jenes Ergebnis allen Tätigseins begriffen. Es lässt sich nicht wissen, was am Ende herauskommt, wenn man von einem solchen Ende als Ergebnis ausgeht. Und das Unvorwegnehmbare als dauernde Herausforderung zu begreifen, als eine Lebensform verstanden. Mit Lebensform ist damit eine Haltung gemeint, eine Einstellung zum Leben. Eine Einstellung und aber auch ein Zugang zum Leben. Ein forschender Zugang. Ein in Erfahrung bringender Zugang. Und an der Stelle wird möglicherweise der so problematische Begriff der Mentalität ganz konkret. Er ist nicht nur Stereotyp, sondern er meint eine ganz konkrete Haltung. Etwas, was sich nur nachvollziehen lässt. Das sich nicht besonders gut beschreiben lässt, das sich nur tun lässt. Eine Haltung, die man hat oder man hat sie nicht. Man entwickelt sie, aber man muss sie einüben. Man muss sie ausprobieren. Man muss sie anziehen wie ein Kleidungsstück und probieren, wie sich das anfühlt. Eine Haltung, eine Einstellung zum Leben. Man muss die einnehmen, diese Haltung. Man muss das praktizieren, dieses sich dem Unvorwegnehmbaren als dauernde Herausforderung zu stellen. Eine nach vorne offene Lebensform, das heißt zukunftsorientiert, nach vorne offen, nicht wissend und auch nicht wissen wollend, also gar nicht unter dieser Prämisse an eine Sache herangehen, dass man immer schon hoffen könnte, man könnte wissen, wie es ausgeht, wie es wird, was die Zukunft bringt. Man kann das nicht wissen und man zieht darin aber kein Problem, kein Verlust. Nach vorne offen, eine nach vorne offene Lebensform, die sich beständig abstößt vom Gegebenen. Vom Gegebenen der Realitäten, der Realität des Lebens, der Realität des Alltags. Dem Gegebenen, sich beständig abstößt vom Gegebenen, ohne sich des Punktes gewiss sein zu können, zu dem sie führen wird. Eine solche Lebensform, die sich beständig abstößt vom Gegebenen, was heißt das? Zunächst mal heißt das im Kontext von Leben und alltäglichem Leben und Lebensführung, also in einem solchen alltäglichen Sinne verstanden. Ist das Gegebene das Leben, unser Lebenskontext, unser Alltag, unsere Lebenswelt selbst und damit das Selbstverständliche, das uns Selbstverständliche. Jenes Selbstverständliche, das so selbstverständlich scheint, dass man es praktisch gar nicht erklären muss. Man muss nicht erklären, in welcher Situation man ist. Man muss nicht erklären, wer man ist. Man muss es sich vor allem selbst nicht erklären. Gut, es gibt Kontexte, in denen muss man sich erklären. In denen muss man erklären, woher man kommt, wer man ist. Ja, und dann hat man bestimmte Erzählungen, die man möglicherweise schon so und so oft jemandem erzählt hat. Ich bin so aufgewachsen, ich komme von dort, ich bin jetzt hier, ich studiere, ich mache das, ich mache jenes. Ich bin eine Künstlerin, ich bin Kommunikationsdesignerin, ja, ich bin Wissenschaftler und so weiter, was auch immer. Ja, solche Geschichten, man hat solche Geschichten auf Lager, man kann sich erklären und zugleich ist das allerdings ein Bereich der Selbstverständlichkeit. Letztlich für einen selbst sind diese Dinge selbstverständlich. Ja? Und die Fragen des Alltags umso mehr. dass ich einkaufen kann, dass ich und wie ich einkaufen kann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das funktioniert, dass die Läden auch morgen offen haben und so weiter. Selbstverständlichkeiten. Für uns Selbstverständlichkeiten. Selbstverständlichkeiten des Alltags. Wir kennen das nicht anders, wir kennen es kaum anders und es gibt schon sehr extreme Situationen, unter denen sich dann daran etwas ändert. Und eine solche extreme Situation ist die seit nun schon 9 Monaten, ist das 9 Monate? 9 Monaten andauernde extreme Situation der Pandemie und der Reaktion und der Maßnahmen, die sich daran anschließen und die unseren Alltag komplett über den Haufen geworfen haben. Und selbst wenn man meint, man hat das noch nicht, der Alltag ist eigentlich unangetastet, Selbstverständlichkeiten gelten noch, so ist diese Normalität, von der man ausgeht, diese Selbstverständlichkeit des Alltags, der Lebenswelt, eine, die mehr und mehr zur bloßen Fassade wird. Zum bloßen Versuch, sie aufrechtzuerhalten, diese Normalität und Selbstverständlichkeit. Man geht weiter von ihr aus, auch wenn sie eigentlich nicht mehr gilt. Man geht weiter von ihr aus, obwohl man längst körperlich, psychisch und auch kognitiv, also ganz bewusst und reflektierend, davon ausgehen kann und spürt und bemerkt, dass es längst nicht so ist. Dass nicht mehr gilt, was man annahm, das gilt. Dass man sich auf bestimmte Dinge des Lebens, auf Selbstverständlichkeiten kaum noch verlassen kann. Und dass eine ständige Unsicherheit einbegleiten mag, ja, egal wohin man geht. Selbst beim Einkaufen weiß man nicht, habe ich überhaupt noch die richtigen Werkzeuge dazu? Habe ich meine Maske dabei? Weiß ich noch, wie das geht? Ja, trete ich jemandem zu nahe? Gibt's neue Regeln? Darf ich überhaupt noch? Wenn ich aus dem Zug aussteige, bin ich hier noch richtig? Kann ich, wo endet hier was? Wo fängt hier was an? Welche Regeln gelten hier? Und seit wann? Ja, seit letzter Woche, seit heute? Gibt's neue Überlegungen? Darf ich jemanden treffen? Darf ich niemanden treffen? Hat ein Café offen? Hat es zu? Ja. Alles Fragen, die vorher selbstverständlich beantwortet werden konnten und heute nicht. Experimentalität, als eine Lebensform begriffen, stößt sich beständig am Gegebenen ab, stellt das in Frage, aber nicht im Sinne eines Ausnahmezustandes, nicht im Sinne einer, sozusagen, kollabierenden Selbstverständlichkeit unserer Lebenswelten, sondern als Prinzip, als eine Haltung, als ein Fragen. Das Selbstverständliche wird selbst unter Bedingungen seiner Selbstverständlichkeit noch befragbar, erforschbar. Experimentalität ist das, was nicht weiß, wie es ausgeht und es nicht einfach der Selbstverständlichkeit überantwortet und sagt, naja, ich weiß es, ist selbstverständlich, es geht selbstverständlich so aus, ja. Sondern sagt, na, okay, wenn ich das nicht akzeptiere, was eigentlich dann? Was kann ich denn versuchen? Wie kann ich das eigentlich befragen, diese Selbstverständlichkeiten, dieses Gegebene? Wie kann ich mich denn wirklich davon abstoßen? Und dann entsteht plötzlich eine Art Zugang zur Welt, zur Lebenswelt, zum Alltag, zu der eigenen, zum eigenen Leben, zum eigenen alltäglichen Leben, zur eigenen Lebensführung, die mehr und mehr den Reiz darin zieht, das zu befragen, zu testen, zu versuchen, kleinere Interventionen zu planen in das eigene Leben. In das eigene Dasein, in die eigenen Selbstverständlichkeiten, sie zu hinterfragen. Winzige vielleicht nur, aber winzige Experimente zu erfinden und auszuführen, ohne dass möglicherweise irgendjemand anderes davon erfährt. Ja, man muss ja keinen großen Aufwand, kein großes Aufheben drum machen und sagen, ha, ich habe jetzt hier ein Experiment, pass mal alle auf, Folgendes wird durchgeführt, sondern man kann das ja ganz und allein für sich machen. Ein winziges Experiment, das einem Aufschluss darüber geben könnte, was denn diese Selbstverständlichkeit dieses Lebens denn momentan so bestimmt. Weiß ich überhaupt, wie diese Selbstverständlichkeiten, von denen ich weiß, wie sie selbstverständlich funktionieren, aber eben gerade dadurch nicht weiß, wie sie funktionieren, weiß ich überhaupt, wie ich das beschreiben könnte, wie ich das in Erfahrung bringen könnte? In einer der folgenden Vorlesungen werden wir uns mit genau solcher Arten von Experimenten beschäftigen aus der Soziologie. Sie heißen dort Krisenexperimente. Das nur als kleiner Teaser, aber mit Krisenexperimenten werden wir uns beschäftigen. Breaching Experiments. Von Harold Garfinkel, einem Soziologen, und Irving Goffman, die an unterschiedlichen solchen Krisenexperimenten gearbeitet, mit solchen Krisenexperimenten gearbeitet haben. Aber für unsere eigene Lebensführung selbst schon mag eine solche Experimentalität eine Haltung sein, die aufzubrechen versucht, in Frage zu stellen versucht, was an Selbstverständlichkeiten uns unbeobachtbar entzogen bleibt, nämlich in der Selbstverständlichkeit, ist eben jenes Selbstverständliche der Verständlichkeit entzogen. Das klingt krass. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, so und nicht anders muss das beschrieben werden. Das Selbstverständliche bleibt, weil es selbstverständlich ist, also sich selbst versteht, ohne dass ich etwas dazu verstehen muss, unverständlich. Es bleibt mir unverständlich. Ich könnte es kaum erklären. Es ist so selbstverständlich, dass ich es kaum erklären kann. Wenn mich jemand fragt, wieso eigentlich, wüsste ich oft nicht viel Besseres zu sagen als, machen wir halt so. So ist das eben. Ist doch selbstverständlich. Nicht? Um sich von solchen Gegebenen abstoßen zu können, es als dauernde Herausforderung zu begreifen, dass das Unvorwegnehmbare, prinzipiell unvorwegnehmbar bleibt, dass man es nicht wissen kann und damit alles in Frage stellen kann. Dieses als eine nach vorne offene Lebensform zu praktizieren, erfordert eine Haltung, Experimentalität. Es geht mir um solche Interventionen. Es geht genau um solche Interventionen auch und ganz besonders für diese Vorlesung. Wenn ich also die ersten beiden Folgen hauptsächlich über wissenschaftliche Experimente gesprochen habe, dann nicht, weil wir jetzt in der Vorlesung uns im Weiteren einfach mit wissenschaftlichen Experimenten beschäftigen, ja, und irgendwann bauen wir uns ein Labor und dann werden wir irgendwas wissenschaftlich herausfinden, sondern weil es mir genau um diese Schnittfelder geht. Es geht mir genau um dieses Dazwischen. Es geht genau um jene Form von Experimentalität, die als Lebensform, als Haltung, als Einstellung mehr ist als nur ein wissenschaftlicher Weg zur Erkenntnisgewinnung. Zugleich aber auch mehr ist als nur eine Kunstform. Was ich nicht zeigen kann, nicht heute zeigen kann, nicht an diesem Thema zeigen kann, aus verschiedenen Gründen nicht an diesem Thema zeigen kann. Aber was als These und als letztlich durchzuführende Erkenntnis dieser Vorlesung zugrunde liegt, ist, dass der Begriff des Experiments, also Experimente selbst, Experimentalität selbst als eine solche Haltung, dasjenige Erkenntnisinstrument ist, nicht nur wissenschaftliches, nicht nur ästhetisch-künstlerisches, nicht nur lebenspraktisches, sondern alles und immer zugleich, dass es alleine vermag oder in ganz besonderer Weise zumindest vermag, diese strikten Trennung zwischen Wissenschaft und Kunst und Leben und Arbeit und Gesellschaft und mir und dir in Frage zu stellen. Diese strikten kategorialen Unterscheidungen zwischen Wissenschaft und Kunst, das eine ist Wissenschaft, das andere ist Kunst, und es hat sich nicht zu vermischen. Ästhetische Ansprüche haben in der Wissenschaft nichts verloren, noch weniger haben alltagspraktische Lebensnotwendigkeiten, ja, Sorgen und Ängste der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Als Menschen, als lebendige Menschen, haben in der Wissenschaft nichts verloren. Solche kategorialen Unterschiede sind nicht nur falsch, sondern sie müssen gezeigt als falsch aufgezeigt werden. Und dafür, und genau dafür, braucht es Experimente. Kleine Maschinen, Einrichtungen, Versuche und Interventionen, die nicht bereit sind, sich mit Selbstverständlichkeiten, mit etablierten Grenzen des Wissens zufrieden zu geben, sondern in Frage zu stellen. Einen zwingen, das in Frage zu stellen. Beständig, beharrlich, nach vorne offene Lebensform, eine Haltung, eine Einstellung zum Leben, die sich beständig abstößt vom Gegebenen. Experimente und Experimentalität sind damit Mittel der Forschung, des Fragens, die über die Kontexte von Wissenschaft und Kunst hinausgehen. Zugleich bin ich der Überzeugung, dass auch das Leben selbst, das Leben als alltägliches Leben, als unser aller Leben, als die Bedingung, mit der wir in der Welt sind, also diese Bedingung unseres eigenen Daseins, unseres Seins, unseres Menschseins, unseres Subjektseins in seiner körperlichen, sinnlichen, lebenspraktischen, alltäglichen und so weiter Bedingungen. Dieses Leben als einen solch starken Begriff ernst genommen, als einen Kontext, immer schon eine Bedingung, immer schon Wissenschaft, Kunst und alle Bereiche von Kultur und Gesellschaft immer durchdringt, immer schon durchdringt, sich nicht an Grenzen hält. Unserem Leben ist das egal, ob es aus Sicht der Wissenschaft oder aus Sicht der Kunst dort eine Rolle spielen soll oder nicht, darf oder nicht. Vielleicht hört ihr den Krankenwagen im Hintergrund. Das Leben fragt nicht, ob es eine Rolle spielt. Das Leben ist immer widerständiger Vermittlungszusammenhang von Wissenschaft, von Arbeit, von Kunst und allen anderen möglichen Tätigkeiten. Experimentalität ist letztlich damit, als etwas zu entwickeln oder zu denken, dass genau diese Ressource des Lebens als Vermittlungszusammenhang von Arbeiten, von Denken, von schöpferischem, sinnlich-ästhetischen Tätigseins als einen solchen Vermittlungszusammenhang ernst nimmt und ihn geradezu nutzt, in ihm arbeitet, mit ihm arbeitet. Experimentalität ist letztlich ein Zugang zu eben solchem Leben, einem solchen Begriff des Lebens, um darin, in diesem Medium des Lebens, in diesem Vermittlungszusammenhang selbst, die Experimente zu bauen, zu konstruieren, die Maschinen, mit denen dann die Grenzen als möglicherweise löchriger beschrieben und verstanden werden können, als sie zuvor schienen. Mit denen die Selbstverständlichkeiten dieser Kontexte, wie auch die Selbstverständlichkeiten des Alltags, des Lebens, der Lebensformen unserer selbst in Frage gestellt werden können. Eine solche forschende Einstellung, Haltung zur Welt, eine solche forschende Einstellung zum eigenen Leben ist Experimentalität als Titel und konkreter Tätigkeitszusammenhang, Denkzusammenhang, den ich für diese Vorlesung euch versuche näher zu beschreiben. Und dieses Beschreiben stößt beständig an Grenzen. Auch darüber werde ich noch einiges sprechen. An Grenzen, an der die Beschreibung selbst zu einem Ende kommt, zu dem Ende ihrer eigenen Möglichkeiten. Insofern Experimentalität etwas ist, das sich zwar beschreiben lässt, aber darin nicht aufgeht. Es ist eben nicht nur Beschreiben, sondern als Lebensform ist es Praxis, etwas, was man tun muss. Experimentalität ist in dieser Hinsicht verstanden, als im Vermittlungszusammenhang des Lebens selbst Wirkzusammenhang, als ein solcher Wirkzusammenhang, etwas, was Erfahrung bedarf, Erfahrung erzeugt, erfahren werden muss. Die Praxis selbst zielt auf Erfahrung. Es zielt auf die Erzeugung von Erfahrungen. Als ein solcher Erfahrungszusammenhang, als eine solche Einstellung und Haltung zur Welt gilt es für den weiteren Verlauf dieser Vorlesung. Für euch, für mich, für uns alle. Oder so zumindest meine Einladung, das auszuprobieren, danach zu fragen. Experimentalität. Unser eigenes Leben, unser eigenes Tätigsein zwischen Kunst und Wissenschaft, vermittelt in unserem eigenen Leben, ganz in diesem starken alltagssprachlichen Sinne verstanden. Nicht in diesem rein biologischen Sinne verstanden. Unser alltagssprachlich verstandenes Leben, in unserem Leben, als eine solche nach vorne offene Lebensform zu praktizieren, als eine Praxis zu verstehen, als Intervention, als kleine Eingriffe, als kleine Experimente zu versuchen. Mit diesen kurzen Überlegungen zur Experimentalität schließe ich für heute. Und schließe ich diesen ersten Teil des darüber Nachdenkens über den Begriff des Experiments, der Experimentalsysteme, der Ensemble von Experimentalsystemen, der Experimentalkulturen und jetzt der Experimentalität, epistemische Dinge, technologische Objekte, Hypothesen, testende und explorative Experimente, eine ganze Reihe von solchen Begriffen, die jetzt zunächst mal zu Beginn näher bestimmt werden konnten, um in den nächsten Teilen dann praktisch zu werden, wirksam zu werden, ausprobiert zu werden, die das eigentlich von uns verlangen, damit wir überhaupt den Gegenstand beschreiben, erfassen können. Denn der Gegenstand selbst ist eine solche Praxis. Macht euch das klar. Der Gegenstand der Vorlesung selbst ist eine Praxis, über die kann man nur so und so weit sprechen. An irgendeinem Punkt muss man es machen. An irgendeinem Punkt muss man selbst Experimente versuchen. An irgendeinem Punkt gilt es, diese Experimentalität als eine eigene Lebensform und sei es versuchsweise für dieses Semester, für diesen Kurs, versuchsweise zu übernehmen. Versuchsweise anzuprobieren. In der nächsten Woche haben wir Gelegenheit, darüber zu sprechen. Darüber und über organisatorische Fragen. Aber auch die noch offenen Fragen zur bisherigen Vorlesung zu besprechen. Und ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.